Heute stellen wir uns wieder die Frage, wie die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie gelingen kann. Ich heiße Olivia und freue mich, euch heute zu einer Sonderfolge des Future Economies Podcasts begrüßen zu dürfen. Um über den eigenen Tellerrand der Ökonomie zu blicken, habe ich zwei Personen mit einem stark interdisziplinären Hintergrund zum Thema Nachhaltigkeit befragt. Regina Bichler und Martin Richter geben uns heute wertvolle Einblicke in ihre Forschung und in ihre persönlichen Erfahrungen im Bereich Zero Waste und Sustainable Finance.
Bei Zero Waste geht es eher um Suffizienz, also so eine Art von Genügsamkeit, sich auch zu fragen, brauche ich das wirklich? Also Zero Waste setzt auch nicht unbedingt auf Wirtschaftswachstum, sondern eher auf, man sagt Degrowth im Englischen.
Das war Regina Bichler und damit starten wir in den ersten Teil des Podcasts. Schon in vorherigen Folgen wurde das Thema Suffizienz in verschiedenen Bereichen angesprochen. Die Art und Weise, wie wir heute konsumieren und mit dem daraus entstandenen Abfall umgehen, wird im Hinblick auf die Kapazitäten unseres Planeten und die globale Gesellschaft nicht mehr haltbar sein. In Zukunft wird deshalb das Thema Zero Waste, wortwörtlich übersetzt Null Müll, sehr zentral, wenn es um nachhaltigen Konsum geht. Die Idee dahinter ist, statt Müll zu recyceln oder wiederzuverwerten, erst gar keinen Müll anfallen zu lassen. Auch die Stadt München, in der dieser Podcast gerade entsteht, möchte abfallfrei werden. Wie wir da so bald wie möglich hinkommen können, erforscht Regina in ihrer aktuellen Dissertation zum Thema Zero Waste in Städten. Hallo Regina, schön dich kennenzulernen.
Hallo Olivia, danke, dass du da bist.
Regina, du hast Chemie, Biochemie und Japanologie in München, Pavia und Osaka studiert und bist nun am Rachel Carson Center in München, um dich promovieren zu lassen. Dank deines interdisziplinären Hintergrundes kannst du nun Brücken bauen zwischen verschiedenen Perspektiven bezüglich Abfallvermeidung und Verwertung. In deiner Forschung betrachtest du zum einen die Anforderungen an technologische Innovationen und zum anderen beleuchtest du die soziale Seite, nämlich unsere Alltagspraktiken und wie wir alle dazu beitragen können, weniger Müll zu erzeugen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde mich interessieren, warum du denkst, dass dieser interdisziplinäre Austausch im Bereich oder bei dem Thema Umwelt so wichtig ist.
Es gibt generell zwei Ansätze, die gerne diskutiert werden, auch in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und zwar das eine ist eben der technologische Ansatz, dass wir unsere bestehenden Technologien und Materialien verbessern müssen, neue innovative Verfahren erfinden müssen, um Umweltprobleme zu lösen. Und das würde ich auch nicht sagen, ist falsch an sich, aber das ist eben nicht der einzige Weg. Und der zweite Weg, der eben auch gern diskutiert wird, ist, was wir im Alltag dazu beitragen können, als Privatpersonen, als Konsumenten, als Bürgerinnen und Bürger. Und nachdem man beide Ansätze braucht, finde ich es auch wichtig, dass man in der Forschung diese beiden Ansätze wirklich kombiniert und nicht die Naturwissenschaftler nur an den technologischen Sachen forschen, ohne anzuschauen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, was ist die Lebensrealität der Menschen. Aber man kann auch nicht alles nur auf uns Privatpersonen abschieben und sagen, wir müssen das selbst lösen und die Industrie und Technologie macht so weiter wie bisher.
Da direkt eine persönliche Frage dazu, was hat dich denn dazu bewegt, dich dann spezifisch mit dem Thema Abfall auseinanderzusetzen? Wie kam es dazu?
Ja, ich habe ja auch in Japan gelebt. Japan ist also schon im Vergleich zu einer so sauberen und schönen Stadt wie München einfach noch sauberer. Da kann man theoretisch vom Boden essen in der Öffentlichkeit. Aber die Japaner produzieren auch unglaublich viel Müll und vor allem sehr viel Plastikmüll, weil alles doppelt und dreifach eingepackt ist. Und dann habe ich mich gefragt, wo geht denn der ganze Müll hin? Und warum sieht man den nicht? Und in Deutschland, als ich zurückkam, hatte ich teilweise auch einen kleinen Müllschock, weil es mir alles so dreckig vorkam. Und dann hat das Thema angefangen, mich zu beschäftigen. Und irgendwie ist dann eine Promotion draus geworden.
Sehr spannend. Bevor wir da tiefer einsteigen, kannst du uns kurz erklären, worum es bei dem Thema Zero Waste geht? Was können wir darunter verstehen?
Also Zero Waste hat ursprünglich mal bedeutet, dass man versuchen will, die Deponierung von Müll und dann auch die Verbrennung von Müll zu vermeiden und eben Alternativen zu finden. Und daraus ist mittlerweile aber international ein umfassenderes Konzept geworden, wo es vor allem auch um Müllvermeidung geht und Wiederverwendung und dann eben auch Recycling. Und generell ist das Ziel, dass man möglichst wenig Müll produzieren und mit dem trotzdem entstehenden Müll möglichst wenig oder am besten gar keine Umweltbelastung hervorrufen.
Nun haben wir ja in unserem Podcast schon das Thema der Kreislaufwirtschaft diskutiert. Wie würdest du das jetzt abgrenzen oder auch im Hinblick auf Recycling zu dem Thema Zero Waste?
Ja, es wird gerne verwechselt, aber es ist eigentlich nicht dasselbe. Also bei der Kreislaufwirtschaft, der Gedanke gehört zwar zu Zero Waste, dass man die Abfälle aus einem Industriezweig dann verwendet für weitere technologische oder ja, technische industrielle Produktionsprozesse. Und das ist an sich auch kein schlechter Ansatz. Aber das Problem ist, dass dadurch eben kein Anreiz entsteht, Müllentstehung zu vermeiden. Und das ist eigentlich das oberste Prinzip beim Zero Waste. Es gibt so die Pyramide, praktisch die Hierarchie. Müllvermeidung kommt ganz oben. Alles, was man nicht vermeiden kann, das an Abfall, der entsteht, soll möglichst wiederverwendet werden. Zum Beispiel durch Reparatur oder Ausbesserung bei Kleidung, Flicken etc. Und was da nicht geht, das soll in irgendeiner materiellen oder chemischen Form eben recycelt werden. Die Circular Economy setzt aber eigentlich erst da unten beim Recycling an. Das ist natürlich nicht ganz im Sinne des Zero Waste Gedankens. Bei Circular Economy, das ist wieder mit dem typischen wirtschaftlichen Gedanken des Wachstums und möglichst viel Produktion etc. verknüpft. Aber bei Zero Waste geht es eher um Suffizienz, also so eine Art von Genügsamkeit, sich auch zu fragen, brauche ich das wirklich? Muss ich das so machen? Muss ich das produzieren? Muss ich das kaufen? Das steht dem aktuellen wirtschaftlichen Gedanken eigentlich entgegen. Also Zero Waste setzt auch nicht unbedingt auf Wirtschaftswachstum, sondern eher auf, man sagt Degrowth im Englischen. Ja. Also auch mit Stagnation oder Schrumpfung kann Zero Waste erreicht werden. Aber das hört weder die Politik noch die Wirtschaft gerne. Das ist so ein kleiner Interessenkonflikt.
Kannst du da noch mehr so auf diesen sozialen Aspekt eingehen? Wie kann dieser Bewusstseinswandel da vielleicht auch passieren? Weil es klingt ja erstmal irgendwie nicht so attraktiv, vielleicht auf Sachen zu verzichten.
Ja, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich jetzt nach Japan gehen und mir die Zero Waste Town Kamikatsu anschauen will, weil die es eben geschafft hat, ihre Einwohner zu motivieren, nicht nur in einem sehr komplizierten und ausführlichen Recycling-System teilzunehmen, sondern eben auch auf Müllvermeidung und Wiederverwertung im Alltag zu achten. Wie genau das funktioniert, will ich mir noch im Detail anschauen und was man dafür vielleicht für München verwenden kann, denn München hat ja 2020 beschlossen, dass sie auch eine Zero Waste City im internationalen oder zumindest europäischen Zero Waste City Verband werden will und hat auch schon einen Maßnahmenkatalog dafür entwickelt, der jetzt in den kommenden Monaten veröffentlicht werden soll. Ich will mir aber dazu eben noch die japanische Zero Waste Town anschauen, weil die eben die meines Wissens bisher effektivste Zero Waste City der Welt ist.
Und denkst du, dass da auch Kultur oder Prägung eine Rolle spielen würden? Also wenn du jetzt dieses Best Practice, sag ich mal, aus Japan dir anschaust. Ja. Wie weit kann man das auf München übertragen oder wie gehst du damit um?
Ja, das sind natürlich Dinge, die man generell bei der Forschung einfach berücksichtigen muss, dass gewisse Alltagspraktiken, die in Japan normal sind, in Deutschland eben nicht normal sind und umgekehrt. Mhm. Beispielsweise ist eine, ich sag mal, Müllvermeidungspraxis, die in Japan total normal ist und die gar nicht, ich glaube, die wird gar nicht wegen der Müllvermeidung gemacht, sondern wahrscheinlich eher aus hygienischen Gründen oder Kostengründen, ist es so, dass jeder, egal ob Mann oder Frau, eine Art winziges Handtuch, so im Taschentuchformat vorbei hat und in den öffentlichen Toiletten, die auch sehr sauber und schön sind, gibt es keine Papierhandtücher, auch nicht diese gerollten Stoffhandtücher, die wir an den Unis beispielsweise haben, gibt's und du hast dein eigenes kleines Handtuch dabei, mit dem du dir danach die Hände abtrocknest. Aha. Und es spart natürlich im Vergleich zu dem, was wir hier haben mit Papierhandtüchern oder den elektrischen, spart natürlich Strom und Material. könnte auch aber auch überlegen, könnten wir das in Deutschland irgendwie durchsetzen, dass man, also durchsetzen nicht im Sinne von Gesetz, sondern im Sinne von Trend eher, dass wir das auch so machen.
Ja, dass es attraktiv ist und Anreize schaffen. Ja.
Weil du auch vorhin noch nach dem Bewusstsein gefragt hast, ich glaube, vielen Leuten ist, die wissen schon, dass wir vor allem im Meer ein großes Müllproblem haben, schon allein, wenn du ans Mittelmeer fährst oder irgendwo hin an die Ostsee, du siehst, wie im Sand der Müll liegt, da angespült wird, etc. Aber ich glaube, dass die Leute das oft nicht mit ihrem eigenen Verhalten verbinden oder sich auch denken, weil ich meine, schmeißt ja nicht jeder einfach alles auf die Straße oder in die Natur, aber dass man so das Gefühl hat, okay, wenn ich meinen Müll ordnungsgemäß getrennt habe oder ordnungsgemäß entsorgt habe in die Mülltonne, dann ist jetzt die Stadt dran oder die Wirtschaft und ich habe meine Pflicht getan und der Rest geht mich nichts mehr an. Und von diesem Denken müssen wir eigentlich wegkommen.
Also, dass man es nicht mehr so wie externalisiert.
Ja, genau. Ja. Genau. Und ich meine, wir hatten jetzt ja einige Trends in den letzten Jahren, sowohl hin zu Vegetarianismus und Veganismus als auch zu stärkerer Beschäftigung mit Klima, Energiesparen und Umweltthemen. Und vielleicht ist aktuell ein ganz fruchtbarer Boden auch für müllbezogene Änderungen in der Lebensweise.
Ja, also das wäre so ein Punkt, vielleicht wie so ein Schlüsselmoment, wo gerade viel passieren kann oder auch Leute offen sind für Veränderungen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist das Stichwort. Die Leute sind aktuell offen für Veränderungen, auch in dem Bereich.
Ja, spannend. Magst du vielleicht noch kurz darauf eingehen, also diese technologische Seite, welche Innovationen gibt es da? Was wird da gerade diskutiert oder wie nimmst du das in deine Forschung auch auf?
Ja, also ein Aspekt, warum ich das eben auch anschaue, ist, wenn wir wissen, unsere ganzen Plastikverpackungen führen zu lauter Problemen wie Umweltverschmutzung und Mikroplastik und sind nicht abbaubar, dann kann man natürlich nicht sagen, okay, wir sparen jetzt 10% ein, aber machen mit der Technologie oder mit dem Material weiter wie bisher. Und deswegen gibt es auch etliche Forscherinnen und Forscher, vor allem auch im Chemie- und Materialwissenschaftenbereich, die nach neuen Materialien suchen, die man als Alternative zu Plastik beispielsweise verwenden kann oder dass besser recycelbare Arten von Plastik entwickelt werden, beispielsweise Plastik, das also komplett in seine chemischen Einzelteile wieder zerlegt werden kann und neu aufgebaut werden kann. Mhm. Und das sind natürlich auch Ansätze, die ja sehr vielversprechend sind, die auch wirklich helfen, in Zukunft Plastikmüll zu vermeiden. Ja, vor allem auch industrieller Seite. Wenn irgendwas anfällt, dann kann man das wieder in die Anfangsteile zerlegen, die Edukte, und kann damit einfach wieder von vorne beginnen. Mhm. Und das wäre schon ein wichtiger Schritt. Mhm. Dann hatten wir auch das Thema kompostierbares Plastik. Da ist leider das Problem, dass in München die Kompostieranlagen, die sind natürlich schon älter als das kompostierbare Plastik und die sind nicht darauf ausgelegt. Mhm. Und oft werfen dann Leute ihren Biomüll in kompostierbaren Plastiksäcken weg und denken, das geht ja. Aber das geht mit den aktuellen Anlagen leider nicht, weil das Plastik andere Bedingungen braucht und auch viel länger braucht, um sich zu zersetzen. Das stellt tatsächlich ein Problem dar. Aber es wäre ja denkbar, dass man in Zukunft viel mehr kompostierbares Plastik hat und das praktisch getrennt sammelt. Nicht im Biomüll, nicht im normalen Plastikmüll, sondern einfach als weitere Fraktion, das dann einfach nur gezielt kompostiert wird. Und für solche Optionen sollte man auch offen sein. Aber das ist aktuell noch schwer zu sagen, in welche Richtung sich da die Zukunft entwickeln wird, welche Technologie oder welches Material sich durchsetzt. Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, da in viele verschiedene Richtungen geforscht wird.
Und dann liegt es ja wahrscheinlich auch daran, oder ist auch eine Frage dann von Investitionen in diese neuen Technologien.
Ja, genau. Das ist vor allem also nicht nur ein Investitionsproblem von Seiten der Produzenten aus, sondern wenn wir zum Beispiel kompostierbares Plastik kompostieren wollen, dann müssen ja auch die Müllaufbereitungsanlagen, die zum Beispiel der Stadt gehören, entsprechend angepasst sein. Mhm. Und auch da sind dann öffentliche Investitionen notwendig. Mhm. Und das kann natürlich nicht alles von heute auf morgen gehen. Mhm. Und muss man eben auch überlegen, was ist für die nächsten Jahrzehnte dann sinnvoll.
Und was würdest du denn, bevor wir zum Schluss des Podcasts kommen, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Was können wir denn praktisch tun in unserem Verhalten im Alltag, um diesem Ziel der Zero Waste City näher zu kommen?
Tatsächlich eine ganze Menge.
Ja.
Und zwar die erste Frage, die wir uns immer stellen sollten, ist, brauche ich das wirklich? Mhm. Muss ich das wirklich kaufen? Wenn ich schon 20 Rosen im Schrank habe, dann ist die Frage, brauche ich jetzt diese 21. Hose, weil der Farbton ein kleines bisschen heller ist als die Jeans, die ich bereits habe. Und das ist diese Frage der Suffizienz, die ich vorhin angesprochen habe. Das heißt ja nicht immer das Verzicht, was Schlechtes ist. Wir werden jetzt ja nicht sofort uns zurück in unsere Höhle ziehen, wie die Steinzeitmenschen, sondern einfach sich selbst nicht so zuzumüllen mit dem, was wir alles im Kleiderschrank, in unserem Küchenschrank oder in der Schublade haben und zu überlegen, will ich das, brauche ich das, wenn ich irgendwas geschenkt bekomme, wo ich sage, boah, nee, damit kann ich gar nichts anfangen, dann schauen, ob ich das irgendwie sinnvoll weitergeben kann. Und dann natürlich auch, wenn ich einkaufe, es gibt natürlich Unverpacktläden und Bioläden, wo man sehr viele Möglichkeiten hat, aber mittlerweile bieten ja auch viele Supermärkte unverpacktes Obst und Gemüse an. Dann sich vielleicht sagen, okay, ich zahle 50 Cent mehr dafür, dass ich die Umwelt weniger belaste und auch daheim mein Mülleimer nicht so schnell voll wird, weil das ist ja auch dann wieder mit Arbeit verbunden. Generell einfach natürlich auch, wenn ich irgendwie feiern gehe im Englischen Garten, nicht mein ganzes Zeug da liegen lassen, sondern dann auch sagen, okay, wenn da jetzt der Mülleimer voll ist, dann packe ich es halt in meine Tasche und nehme es mit heim und entsorge es da. Wir können das natürlich nicht alleine lösen, aber wir sollten es halt auch nicht schlimmer machen, als es schon ist.
Aber eben das, was man selber tun kann, dann machen wir da gemeinsam einen großen Unterschied. Vielen Dank, Regina, für dieses spannende Interview.
Sehr gerne, hat mich auch gefreut.
Wir haben gerade gehört, wie wir verantwortungsbewusster konsumieren können und dass wir offen bleiben sollten, unsere Verhaltensweisen zu ändern, um unseren Planeten zu schützen. Im zweiten Teil des Podcasts möchte ich den Blick etwas weg von der Nachfrageseite hin zur Angebotsseite richten. Welche Rolle spielen Unternehmen bei der Überwindung der ökologischen Krise? Welche Transformation braucht es dabei in der Finanzwelt? Das wird uns Martin Richter beantworten, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Sustainable Finance auseinandersetzt und in dem Bereich beruflich tätig ist. Um den wirtschaftlichen Imperativ aus verschiedenen Perspektiven zu hinterfragen, studiert er parallel zu seiner Arbeit den Studiengang Responsibility in Science, Engineering and Technology an der Technischen Universität in München. Gerade ist er in den letzten Zügen seiner Masterarbeit zum Thema Sustainable Finance, a Responsible Innovation in the Financial Industry.
Sollte ein Unternehmen ja eigentlich grundsätzlich ein Interesse daran haben, Energie zu sparen, Müll zu vermeiden, weil das sich irgendwo auch, sag ich mal, in Finanzkennzahlen widerschlägt. Also ich glaube, es ist notwendig, die Transparenz vor allem zu schaffen, weil das ist was nicht da ist. Ich glaube nicht, dass ESG alleine unsere Probleme löst. Ich glaube, es ist schön als Reporting-Tool, aber ob ein Unternehmen nachher in der Substanz nachhaltig ist oder nicht, das sagt mir ESG eigentlich auch nur bedingt.
Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich, dass ich heute mehr über deine Erfahrungen im Finanzbereich und dessen Verantwortung in Sachen Umwelt erfahren darf.
Hallo Olivia, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Zu Beginn würde mich interessieren, was dich dazu bewegt, dich mit Sustainable Finance auseinanderzusetzen oder warum dir dieses Thema so am Herzen liegt?
Ich war immer super kritisch, muss ich zugeben, und hatte dann aber die Chance, nach meinem dualen Studium direkt bei Siemens einzusteigen und hatte dann auch das Glück, direkt nach New York zu gehen, zu einem Investor-Meeting und saß da für 4 Tage irgendwo ganz weit oben in einem Hochhaus mit ganz vielen Investoren zusammen und man hat über makroökonomische Themen gesprochen damals. Sprich Ölpreis, was macht die Inflation? Zum einen war ich damals 22 Jahre alt, ich habe mich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Zum anderen ist mir aber auch aufgefallen, dass die Themen, die mir wichtig sind, Nachhaltigkeit, aber auch einfach Fragen der sozialen Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit, wie kann man die Welt morgen ein Stückchen besser machen, überhaupt nicht angesprochen wurden. Und es hat mich dazu bewegt, so ein bisschen meine Erfahrung in der Finanzwelt stückweise auch zu ergänzen und sich zu überlegen, okay, wie könnte man denn vielleicht die Finanzwelt ein Stückchen nachhaltiger machen? Mhm. Und ich sag mal, in den letzten Jahren ist dann gerade das Thema Sustainable Finance eben extrem aufgekommen und sich einfach die Frage zu stellen, wie kann man Nachhaltigkeit in der Finanzwelt umsetzen, sodass man auch über den Finanzmarkt vielleicht zu einem besseren Morgen beitragen kann.
Was bedeutet denn jetzt für dich nachhaltiges Wirtschaften oder gerade im Bereich Finanzen?
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet in der Hinsicht für mich, so zu wirtschaften, dass ich die Bedürfnisse der heutigen Generation berücksichtige, ohne dafür die der zukünftigen zu opfern. Das ist jetzt natürlich eine sehr allgemeine und eine sehr schwammige Aussage. Wenn man das runterbricht auf die Finanzwelt, ist es für mich einfach eine starke Berücksichtigung von Environmental, Social und Governance Faktoren. Also da hat sich gerade das Konzept ESG einfach stark durchgesetzt. Ja. Und ich finde es einen guten Ansatz, hier einfach eine gewisse Transparenz zu schaffen in der Finanzwelt und neben Finanzkennzahlen eben zukünftig auch noch andere, sage ich mal, Non-Financial Factors zu berücksichtigen. Ja. Und auch so ein bisschen weggeht von diesem Shareholder-Modell hin zu einem Stakeholder-Modell, dass ich einfach meine Investments wirklich ganzheitlich betrachten kann.
Würdest du sagen, dass das dann auch das Ziel ist von Sustainable Finance?
Also erstmal ist wirklich Sustainable Finance für mich wichtig, Transparenzschaffung, gerade bei den Non-Financial-Kennziffern herzustellen. Und in einem zweiten Schritt kann ich dadurch natürlich, dass ich die Datenlage habe, das Ganze irgendwo quantifizieren, messbar machen und dem Ganzen vielleicht den monetären Wert beibemessen.
Kannst du vielleicht noch näher auf das Thema Transparenz eingehen? Also was genau soll da reported werden oder wo wünschst du dir diese Transparenz?
Also aktuell hat sich das Konzept ESG so ein bisschen durchgesetzt, also sprich Environmental, Social und Governance Faktoren.
Mhm. Und darf ich kurz einhaken?
Natürlich.
Kannst du da kurz ein Beispiel nennen für die drei Faktoren, dass man sich ein bisschen besser was drunter vorstellen kann?
Also wenn wir bei Environmental anfangen, CO2-Werte zum Beispiel, das wäre ein so ein Faktor. Also Ressourcennutzung, Recycling, das geht in die Richtung Biodiversity auch, einer der schwieriger messbaren Faktoren.
Ja.
Dann auf der Social-Seite natürlich das Gender Pay Gap ist ganz prominent, aber auch einfach Diversity im Unternehmen, das sind so die prominentesten Faktoren. Mhm. Und Governance ist, würde ich sagen, der wenigste innovativste Faktor. Da geht es einfach darum, dass ein Unternehmen eine gewisse Policies in place hat. Also wenn man jetzt auch den Rückschluss auf die Social-Faktoren macht, dass es vielleicht eine Diversity-Policy gibt.
Und dann geht es darum, das transparent zu kommunizieren oder erstmal darzustellen?
Unternehmen versuchen jetzt im Nachhaltigkeitsreporting genau diese Faktoren irgendwo zu berücksichtigen.
Magst du da vielleicht kurz drauf eingehen, so auf diese Messbarkeit dieser Faktoren? Wo stößt man denn da an seine Grenzen?
Ich bin das Thema so angegangen, im Wirtschaftsbereich gibt es ja das Konzept von Externalities, also dass im Endeffekt Effekte entstehen von Unternehmen, die können positiv oder negativ sein und die Konsequenzen oder die Benefits davon tragen im Endeffekt Dritte, die nicht aktiv an dieser Transaktion teilgenommen haben. Mhm. Pollution ist ein gutes Beispiel, zu sagen, ein Unternehmen zahlt nicht zur Pollution, aber den Preis für Pollution zahlen wir alle.
Ja.
Und jetzt gibt es natürlich Faktoren wie Pollution, CO2, die kann man relativ klar messen in dem Ganzen. Es gibt aber auch, also, und das sage ich mal, ist der nächste Schritt in meiner Masterarbeit, zu sagen, innerhalb von diesem Konzept von Externalities gibt es zwei Subkategorien. Das nennt sich einmal Epistemic Uncertainty und Moral Uncertainty. Und Epistemic Uncertainty sagt, dass wir uns eigentlich nie 100% sicher sein können über die kausalen Zusammenhänge. Mhm. Also wir versuchen jetzt CO2 zu bemessen und nehmen CO2 nachher als den Messwert, zu sagen, ein Unternehmen ist umweltfreundlicher oder weniger umweltfreundlich. Mhm. Vielleicht gibt es aber, sage ich mal, auch andere Stoffe oder vielleicht ist Methan viel, viel wichtiger zu berücksichtigen. Mhm. Und das wird ausgeblendet. Und von daher, glaube ich, limitiert man sich vielleicht oft auf die falschen Dinge oder grenzt sich so ein bisschen ab. Mhm. Und gleichzeitig der zweite Faktor, das ist Moral Uncertainties, dass es im Endeffekt unterschiedliche Wertereihenfolgen gibt. Wenn ich jetzt versuche zum Beispiel mir zu überlegen, okay, welchen Wert hat ein Wald, weil ich den vielleicht abholzen möchte, weil darunter irgendwie Kohle liegt, dann kann ich natürlich einerseits vielleicht das Unternehmen befragen, die werden eine ganz andere Wertvorstellung haben, wie die Menschen, die quasi vor Ort leben. Und das sind im Endeffekt zwei unterschiedliche Wertvorstellungen, die auch überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Das heißt, ich fange jetzt an, was zu quantifizieren und zu standardisieren, obwohl eigentlich eine Vergleichbarkeit grundsätzlich gar nicht gegeben ist.
Da stellt sich bei mir die Frage, weil du gerade den Begriff Werte verwendet hast, hast du das Gefühl, dass im Unternehmen schon so ein Umdenken oder so eine Art Wertewandel auch stattfindet?
Also ich glaube, Umdenken ist ganz klar da. Also mal ganz allgemein gesprochen hat jedes Unternehmen erkannt, dass es ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Meilenstein, den man erreicht hat. Ich habe jetzt innerhalb meiner Masterarbeit 8 Leute befragt aus verschiedensten Unternehmen. Und was ich schon wahrgenommen habe, ist, dass es erstens nicht die eine Definition gibt von Nachhaltigkeit. Mhm. Das variiert dann auch innerhalb von Unternehmen. Und dass Nachhaltigkeit ganz klar irgendwo personengetrieben nach wie vor ist. Also viele Unternehmen haben zwar eine Nachhaltigkeitsvorstellung, das ist dann oft, sage ich mal, auf die SDGs, also die Sustainable Development Goals gemappt, dass man sagt, okay, ich bin ein Energieunternehmen und es gibt jetzt 3 SDGs, da kann ich einen Beitrag leisten. Da kann ein Unternehmen das Ganze so ein bisschen messbar machen und dann auch nach außen reporten. Andererseits hat man schon gemerkt, dass es in einigen Unternehmen Menschen gibt, die einfach für das Thema brennen, die das anders vorantreiben. Mhm. Da habe ich für mich eigentlich den größten Unterschied wahrgenommen und nehme ich auch in meiner persönlichen Berufserfahrung wahr, dass das oft an Menschen hängt, die einfach dafür brennen und eintreten und das aktiv vorantreiben.
Deiner Meinung nach, wer profitiert denn von diesem ESG im Finanzbereich? Also ist es dann nicht immer klar, auch das Unternehmen?
Also erstmal glaube ich, ist es ein Stück weit immer gut fürs Unternehmen. Also wenn ich jetzt an Ressourceneffizienz, Ressourcenverschwendung denke, sollte ein Unternehmen ja eigentlich grundsätzlich ein Interesse daran haben, Energie zu sparen, Müll zu vermeiden, weil das sich irgendwo auch, sag ich mal, in Finanzkennzahlen widerschlägt. Keiner zahlt bisher für CO2. Also ich meine, es gibt zwar den Ansatz jetzt von einem CO2-Markt und der ist auch langsam in der Entwicklung, aber was keinen Preis hat, sag ich mal, kann man auch schnell unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Und dementsprechend wird das Thema da oft nicht, sage ich mal, mit der Relevanz behandelt, wie es vielleicht behandelt werden sollte. Ich glaube, aktuell profitieren im Endeffekt 2 Finanzmarktteilnehmer und das sind einmal Datenprovider. Da ersetzen sich gerade, sage ich mal, die großen Häuser durch, die auch den restlichen Markt aufkonsolidieren. Erstmal ist es extrem teuer, sich Nachhaltigkeitsdaten zu kaufen. Und zweitens ist es extrem limitiert, was man bekommt. Also die Transparenz ist teilweise nicht gegeben und man bekommt auch immer nur genau das, wofür man zahlt und darf diese Daten dann nur eingeschränkt benutzen. Also wenn ich die quasi öffentlich publizieren möchte, steigt der Preis. Und von daher ist gerade in dieser Datenprovider-Bubble, also gefühlt Goldgrubenstimmung, ich glaube, die freuen sich gerade richtig. Und der zweite Teilnehmer, das sind, glaube ich, tatsächlich etablierte Finanzmarkthäuser, sei das jetzt Vanguard, sei das BlackRock, die einfach jetzt einen neuen grünen Markt entdeckt haben, wo man, sage ich mal, nochmal Fonds auflegen kann, die dann vielleicht Ausschlusslisten verfolgen, ESG-Kriterien integrieren und das quasi einfach zu einer höheren Gebühr vermarkten können.
Und wie ist da so deine persönliche Einstellung? Denkst du, dass das ein Trend ist, der dabei hilft, die Umweltprobleme zu lösen? Oder was würdest du dir da wünschen? Wie ordnest du das ein?
Also ich glaube, es ist notwendig, die Transparenz vor allem zu schaffen, weil das ist was nicht da ist. Und ich glaube, das ist eine Basis, die man auf jeden Fall braucht, um überhaupt die nächsten Schritte einzuleiten. Ich glaube nicht, dass ESG alleine unsere Probleme löst. Ich glaube, es ist schön als Reporting-Tool, aber ob ein Unternehmen nachher in der Substanz nachhaltig ist oder nicht, das sagt mir ESG eigentlich auch nur bedingt. Ein Punkt ist wirklich hängen geblieben von den Interviews und das war eine Teilnehmerin, die klar in wie und was unterschieden hat. Okay. Und die gesagt hat, das finde ich selber recht spannend, aktuell beleuchten die Daten nur das Wie. Also wenn wir jetzt vielleicht an einen großen Autobauer denken, dann sagen uns die ESG-Daten, wie das Unternehmen denn umgeht in Bezug auf Nachhaltigkeit. Was sie uns aber nicht verraten, ist das Was. Also kann ein Auto überhaupt je nachhaltig sein? Die grundsätzliche Frage, und es gibt, glaube ich, mittlerweile schon viele Unternehmen, viele Businessmodelle, die eigentlich in der Substanz überhaupt nicht nachhaltig sind und die können noch so viele Policies machen oder CO2-Ausgleichszertifikate kaufen. Mhm. Das Business an sich bleibt einfach ein nicht nachhaltiges.
Und dann ist das ein systemisches Problem oder muss man einen Schritt zurückgehen oder das hinterfragen?
Also ich bin immer so ein bisschen der Meinung, dass die Wirtschaft natürlich auch ihren Teil beitragen muss, die Transparenzschaffung, aber dass irgendwo auch von der Politik das Framework, sag ich mal, gesteckt werden muss, zu sagen, wie wollen wir als Gesellschaft leben, wie wollen wir uns fortbewegen, also müssen das perspektivisch immer Autos sein oder dass da irgendwo schon dieses Zusammenspiel aus Politik und Wirtschaft gibt, ganz klar bestimmt von der Politik, einfach enorm wichtig ist, um, ich sag mal, ein nachhaltiges Morgen zu definieren.
Noch eine persönliche Frage. Siehst du dich auch in der Zukunft in dem Bereich Sustainable Finance?
Erstmal schon, weil ich der Meinung bin, dass man einen sehr großen Hebel hat in der Finanzwelt. Mhm. Und ich glaube, die Finanzwelt tut sehr gut daran, Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Ich sehe es aber gleichzeitig auch sehr kritisch, weil wir sprechen jetzt schon seit ein paar Jahren darüber, dass wir Sustainable Finance entwickeln und dass sich hier, sage ich mal, neue Fonds, neue Produkte etablieren. Und eigentlich bis auf den neuen Markt, muss man nochmal ehrlich sein, so viel hat sich gar nicht verändert. Also ESG ist gefühlt immer ein wichtiger Bestandteil und ich würde behaupten, jeder Asset Manager hat mittlerweile verstanden, dass man keinen Fonds mehr vermarkten kann ohne ESG. Mhm. Aber so wirklich was im Investmentansatz verändert, hat sich nur bei ein paar wenigen. Und von daher sehe ich es so ein bisschen kritisch. Ich sehe aber auch die Möglichkeit, vielleicht meinen Beitrag zu leisten und das aktiv zu verändern.
Sehr cool, Martin. Also wie du da einen Unterschied machen möchtest in der Finanzwelt. Kannst du vielleicht auch noch unseren Hörerinnen und Hörern einen praktischen Tipp mitgeben, wie wir im Bereich Finanzen verantwortungsbewusster handeln können?
Also zum einen gibt es natürlich Banken, die definitiv einfach Nachhaltigkeit größer schreiben, wo man sich, glaube ich, selber persönlich immer die Frage stellen muss, wie möchte ich mein Geld anlegen? Das hat jeder selber in der Hand. Und das ist vielleicht eine schlechte Nachricht, aber ich glaube, dass der Beitrag irgendwo limitiert ist am Ende vom Tag. Mhm. Ich glaube aber, dass man indirekt einen riesen Impact generieren kann, dadurch, dass man selber zeigt, das Thema ist uns wichtig. Und wenn das vom Kunden öfters nachgefragt wird, habe ich zumindest die Hoffnung, dass auch Banken oder Finanzprodukte stärker darauf eingehen. Ich glaube, ich würde persönlich immer raten, die Gebührenstruktur von einem Fonds mal zu vergleichen mit einem traditionellen Produkt, weil es gibt durchaus einige Produkte, die einfach 1% teurer sind, nur weil Nachhaltigkeit draufsteht. Das würde ich wiederum als eine, ich sag mal, so eher Greenwashing oder so ein bisschen so eine Marketingfalle bezeichnen. Von daher, da würde ich sagen, aufpassen. Mir persönlich am wichtigsten ist, glaube ich, dass jeder seine individuelle Verantwortung irgendwie mit wahrnimmt und in dem Moment, wo er in ein Unternehmen geht, seinen Beruf ausübt, vielleicht das Thema einfach relevanter macht, anspricht und aktiv vorantreibt. Und dann habe ich zumindest die Hoffnung, dass man von innen heraus so ein Stückweise was ändern.
Super, vielen Dank und alles Gute dir weiterhin.
Vielen Dank für deine Zeit, Olivia.
Am Ende einer umfangreichen Folge sind bei mir ein paar Punkte besonders hängen geblieben. In der Finanzwelt hat sich die Ausrichtung hin zu nachhaltigen Zielen in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung, also Environment, Social and Governance, kurz ESG, stark etabliert. Doch wie Martin sagt, scheint deren Erfolg noch stark abhängig von einzelnen Personen zu sein, denen das Thema wirklich am Herzen liegt. Darüber hinaus ist es wichtig, sich nicht nur die Frage zu stellen, wie ein Unternehmen agiert, sondern auch, ob das, was das Unternehmen produziert, wirklich langfristig ökologisch nachhaltig ist. Aus dem Gespräch mit Regina nehme ich mit, dass ein Bewusstseinswandel wichtig ist, um dorthin zu kommen, dass Abfall gar nicht erst entsteht. Neue Technologien im Bereich Abfallwirtschaft klingen vielversprechend. Ich bin gespannt, ab wann sich die Stadt München Zero Waste City nennen wird. Dazu braucht es jedenfalls eine Menge Investitionen, Anreize aus der Politik und neue Trends, die sich in der Gesellschaft durchsetzen. Der Trend in der Finanzwelt scheint klar zu sein. Nachhaltigkeit und Transparenz. Wenn dich das Thema interessiert, dann ist die kommende Finanzreihe genau das Richtige für dich. Schalte also gerne wieder ein. Bei Fragen und Anregungen schreib uns doch gerne. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald!